Und vielen Dank, dass ich heute Morgen hier zu euch sprechen darf. Ich habe gedacht, ich nutze einfach die Gunst der Stunde, wenn ich schon mal hier vorne spreche, um euch noch ganz kurz als Gemeinde auch wertzuschätzen. Und das, was ich oft Ewald so im Nachhinein kurz als Feedback gebe, wenn ich mal hier zu Besuch war, einfach euch allen zu sagen, weil ich echt eure Gemeinde total toll finde. Das Gefühl habe, dass ihr nicht nur eine total schöne Willkommenskultur habt und Menschen sich hier schnell wohlfühlen, ihr total Erweckung auf dem Herzen tragt und es liebt, Menschen für Jesus zu begeistern, das spürt man euch ganz schnell ab, sondern ich auch finde, dass ihr eine totale Ausgewogenheit habt, was so Geistliches und Seelisches angeht, dass euch das total wichtig ist, geistlich und seelisch zu wachsen, mit Körper und Seele und Geist ganz zu sein, sogar den fünffältigen Dienst im Leitungsteam zu etablieren und all das, finde ich total toll. Und merke immer wieder, was euch so auszeichnet, ist eine totale Demut und Freiheit. Also auch eben im Lobpreis habe ich das wieder gemerkt, ne? Wie so eine Freiheit einfach da ist, dass jeder so sein kann mit dem, was er hier so hat und mitbringt, ob er sitzen will oder stehen will und wie laut oder leise er mitsingen will. Das ist total schön. Das wollte ich einmal so vorneweg kurz weitergeben. Genau, als Ewald mich gefragt hat, ob ich predigen möchte, habe ich mich total gefreut zuerst. Und dann kam ganz schnell irgendwie Verunsicherung und ich dachte, boah, ich glaube, ich habe noch nie gepredigt und ich bin auch theologisch irgendwie nicht so gut ausgebildet und soll ich das überhaupt machen? Und dann meinte Jannis, mein Mann, du kannst ja einfach von deinem Herzen erzählen. Da dachte ich, na gut, ja, dann erzähle ich einfach von meinem Herzen und von meinen Herzensprozessen in den letzten, ich würde sagen, ungefähr 3 Jahren und habe auch das Thema so genannt, ganzherzig. Ist ja eigentlich kein richtiges deutsches Wort, ne? Aber ich dachte so im Kontrast zu halbherzig jemanden lieben, halbherzig leben, trifft es das eigentlich ganz gut, was ich sagen möchte, mit ganzem Herzen zu leben und zu lieben, Gott zu lieben, Menschen zu lieben, auch mich selbst ganz anzunehmen und mein ganzes Herz kennenzulernen. Und so soll es heute ums Herz gehen. Biblisch gesehen ist das Herz ja so das Zentrum des Menschen, also das Zentrum da, wo der Sitz ist vom Willen, von Entscheidung und auch von Gedanken. Und ich möchte uns heute ermutigen, da mal so ganz genau hinzugucken, auch mal Gedanken so ganz genau zu untersuchen, was ist da eigentlich in unserem Herzen, weil ich glaube, das hat totale Relevanz und totale Kraft, wenn wir das tun. Erstens, und jetzt darfst du gerne die erste PowerPoint-Folie zeigen, genau, kennen wahrscheinlich viele von euch diesen Vers aus Sprüche 4, 23, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Im Herzen, heute würde man organisch vielleicht eher sagen, das Gehirn, biblisch wirklich so das Zentrum des Menschen, da entscheidet sich, welche Gedanken wir denken und was aus diesen Gedanken entsteht, auch welche Verhaltensweisen entstehen, ob es zum Leben beiträgt oder nicht. Und in der Hoffnung für alle Übersetzung wird es nochmal ganz konkret. Da heißt es nämlich übersetzt, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns unser Herz genau angucken, weil es ums Leben geht. Um lebensspendende Gedanken oder nicht lebensspendende Gedanken. Und das wäre auch mein zweiter Punkt, dass wir wirklich geistlich darin wachsen, unsere wunden Punkte zu erkennen, unsere Prägung zu erkennen. Wo habe ich vielleicht noch Lügen, die ich glaube, wo auch immer wieder quasi der Feind in mir regiert und das nochmal bestärkt, wie wertlos ich mich zum Beispiel fühle. Und wo gelingt es mir, diese Lügen schnell zu entlarven und gegen Gottes Wahrheit einzutauschen? Ich glaube, dass das total wichtig ist und dass wir das immer besser können, je besser wir unser Herz kennen und unsere Gedanken und Prägungen kennen. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, um nicht so eine Mauer aufzubauen. Also alles, was schmerzvoll ist, was ich erlebe an Enttäuschung, auch mit Gott in meinem Leben, sind wir ja schnell Meister darin, das einfach zu verdrängen und nicht mehr hinzugucken, Und dann vielleicht manchmal wirklich wie so ein bisschen halbherzig zu werden in unserem Leben und Lieben, weil wir so Angst haben, da hinzugucken. Und ich glaube, dass es relevant ist, da hinzugucken, um wieder mit ganzem Herzen leben und lieben zu können. Und als drittes und letztes, warum ich glaube, warum es so entscheidend ist, das Herz anzugucken, ist das Thema Einheit. Ich glaube, dass wenn wir eins sind mit unserem Herzen, wenn wir uns wirklich annehmen können, dass es uns dann auch leichter fällt, Herz-zu-Herz-Beziehung zu leben zu Gott und zu anderen Menschen. Gerne einmal die nächste Folie. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube total, dass es den Weg gibt, dass je mehr wir Gott lieben und mit ihm Zeit verbringen, dass er uns immer mehr füllt mit seiner Liebe und uns immer mehr heilt. Ich glaube aber auch, dass wir ein Stück weit aktiv uns daran beteiligen können, unser Herz, unsere Gedanken wirklich anzugucken und reinigen zu lassen und dass das mit dazu beitragen kann, dass wir immer mehr Herz zu Herz mit anderen und mit Gott leben können. Genau, also Thema Einheit. Ja, deswegen wollen wir uns heute mit dem Herzen beschäftigen. Und ich will gar nicht so sehr groß jetzt sagen, dass eine konkrete Definition geben für das Herz. Ich habe ja schon so ein bisschen angefangen, unterschiedlichste Ausleger auch, die Bibel studiert haben, haben da ganz viel zu geschrieben, was das Herz alles bedeuten kann. Für heute soll es einfach ein Bild sein für unser Inneres. Manchmal nutze ich vielleicht Beispiele, wo man biblisch eher sagen würde, das spricht für Herz und Seele, also Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse, all das wollen wir uns heute angucken. Und ich möchte gerne anknüpfen an die letzten zwei Predigten von Ewald und auch von Anna-Marie. Es war eine richtig gute Vorlage. Einmal, wie gesagt, soll es damit auch ums Thema Einheit gehen und warum unser Herz so wichtig ist dafür. Und Anna-Maria hat mir tatsächlich voll die Vorlage gegeben letzte Woche mit dem, was sie erzählt hat von der Foursquare Conference und von dem, was der Geist Gottes gerade sagt und insgesamt tut weltweit. Denn ich glaube, dass die Veränderungsprozesse, die gerade weltweit stattfinden, im Leib Christi und dadurch auch in einzelnen Gemeinden und bei uns einzeln, dass die total verbunden sind mit Herzensprozessen. Damit, dass ganz viel hochkommt, sich ganz viel verändert. Und ich glaube, dass Wachstums- und Veränderungsprozesse immer mit Herzensprozessen einhergehen. Und das war ja auch so, glaube ich, ein Punkt letztes Mal, ne, von dem, was so gesagt wurde, was der Geist Gottes gerade sagt und tut. Wir gehen gerade in eine neue Zeit. Wir sind in dieser Übergangsphase, beziehungsweise sind irgendwie schon in dem Neuen, aber so richtig checken wir noch nicht, was ist eigentlich das Neue und wie wandeln wir eigentlich in diesem Neuen. Und dieses in das Neue reinkommen ist total verbunden mit Herzensprozessen. Bei Einzelnen, in ganzen Gemeinden, im Leib Christi insgesamt. Und darum soll es gehen. Und ein Modell, was eine Freundin von mir, die ist Unternehmensberaterin und Christin, mir neulich gezeigt hat und was so ein Augenöffner für mich war und mir einfach geholfen hat zu verstehen, habe ich mitgebracht. Gerne die nächste Folie. Genau, mein Mann hat das liebevoll für mich gezeichnet. das ist ein Modell, was Veränderungen zeigen soll in Unternehmenskontexten, wo sie aber sagt, das passt genauso auch zu unserem geistlichen Leben. Also stellt euch vor, wir sind jetzt auf dieser jetzigen Ebene, im Unternehmen vielleicht von der Leistung her, bei uns vielleicht von unserem Glauben. Und was uns lähmt und hemmt, vielleicht weiterzugehen und wirklich in Neues reinzukommen, ist immer noch ein Stück weit der Schmerz, den wir schon erlebt haben, aber noch nicht verarbeitet haben. Sind Enttäuschungen, die wir nicht angucken wollen, sind Glaubenssätze in unserem Innern, Lügengedanken, die entstanden sind durch Wunden in unserem Leben und die uns noch ein Stück weit blockieren, wirklich weiterzugehen und in noch mehr Freiheit durchzubrechen. Und was dieses Schaubild so insgesamt sagt, ist eigentlich, wir müssen immer erstmal durchs Tal der Tränen und durch die Auseinandersetzung mit Schmerz in Unternehmen, durch Konflikte und wirklich Auseinandersetzung mit den jetzigen Strukturen und mit allem, was so da ist, um wirklich auf eine neue Ebene zu kommen. Und bei mir war das auch so in den letzten 3 Jahren. Und weil ich das so passend fand, dachte ich, das nehme ich mal. Oft ist es so, dass wir in so eine kurze Schockphase kommen von, wir sind wirklich konfrontiert mit dem, was wir sehen, was alles gerade nicht läuft oder wo wir glaubensmäßig merken, irgendwie, ich weiß auch nicht so richtig, das fühlt sich komisch an. Und dann kommt es manchmal dazu, dass erstmal wie so eine Art Verleugnungsphase stattfindet. Das heißt so wie, ach, kein Problem, ich mache einfach eine Woche mehr stille Zeit und dann wird das schon alles wieder. Oder wir haben in unserer Ehe Probleme, wir machen einfach ein Kommunikationstraining und dann läuft das schon. Oder eine Visionssitzung im Unternehmen und in der Gemeinde und dann bam, boom, bam, dann geht das schon. Und manchmal ist das ja auch so, ne? Ich will das gar nicht kleinreden. Manchmal geht es ja um solche Prozesse, aber manchmal ist es auch so, wie bei mir, die ich das versucht habe, jetzt so eine Woche wirklich so richtig viel stille Zeit und dann hat sich trotzdem nichts verändert. Und ich habe gemerkt, ich musste erstmal in dieses Tal der Tränen, in diese Auseinandersetzung mit Schmerz, der noch da war, um wirklich auch in so eine emotionale Akzeptanz davon zu kommen, boah, da ist ganz schön viel noch an Schmerz, an Enttäuschung, an Leistungsdenken in mir, auch im Glauben. Also meine Gefühle und auch mein Verstand musste erstmal da ankommen und sagen, ja, okay, ich muss mich wirklich damit auseinandersetzen. Mist. Und dann am Ende, wenn man da so durchgeht, kommt diese Test- und Ausprobierphase. Wir haben vielleicht neue Offenbarungen bekommen, sind durch Dinge durchgegangen, haben Schmerz verarbeitet, haben von Gott wirklich neue Wahrheit auch geschenkt bekommen und dürfen dann so ausprobieren, wie funktioniert das eigentlich, mit diesem Neuen zu leben, um dann letztendlich in eine größere Reife hineinzukommen, auch geistlich, um wirklich unerschütterlicher zu werden, um tiefer verwurzelt zu werden, um fest zu werden in unserem Herz. Ja, wie war das bei mir? Bei mir war es so, dass ich wirklich aus einer Phase kam, das ist vielleicht gut zu wissen, in der eine totale Leichtigkeit da war, Gott zu begegnen, in der es mir total leicht fiel, einfach stille Zeit zu machen, in seiner Gegenwart zu baden, Worte zu empfangen, mich von ihm geliebt zu fühlen. Es war irgendwie total leicht. Und plötzlich hat sich das verändert. Und ich habe gemerkt, in der stillen Zeit, irgendwie breche ich nicht mehr so durch oder ich fühle Gottes Gegenwart nicht mehr so sehr. Es fiel mir viel schwerer, von ihm zu empfangen und wirklich Worte zu hören. Ich habe mich oft ziemlich verwirrt gefühlt und wusste gar nicht, ist das jetzt Gott, der mir was sagt? Sind das einfach nur meine Gedanken, was auch immer? Irgendwie habe ich gemerkt, alte geistliche Prinzipien, die ich lange gelebt habe, so richtig funktionieren die nicht mehr. Und Gott ist mir plötzlich ziemlich fremd geworden. Hat sich unnahbar angefühlt, komisch, weit weg. Und mir kam immer wieder dieser Vers, ne, meine Gedanken und meine Wege sind höher als deine Gedanken und deine Wege. Aber damals, als ich das so gehört habe, war das noch nicht so schön. Das hat sich eher erstmal so angefühlt wie, ja, du bist weit weg und ich hätte dich gerne gerade nah. Was auch hochkam in dieser Wüstenzeit, war extrem viel religiöses Denken bei mir. Also so Leistungsdenken, ne? Nur wenn, dann. Also nur wenn ich jeden Morgen für meine Patienten bete, dann darf ich auch davon ausgehen, dass du die Therapien wirklich segnest. Nur wenn ich deine Nähe fühle, dann weiß ich auch, dass du es gut meinst mit mir, dass du mich wirklich liebst. Nur wenn ich vor Entscheidung wirklich tiefen Frieden habe, ein Wort von dir bekomme, dann kann ich diese Entscheidung treffen, weil sonst weiß ich ja nicht, ob es richtig oder falsch ist. Ja, also all das ist bei mir hochgekommen in dieser Zeit. Es ging sogar so weit, dass ich wirklich angefangen habe, Berufung anzuzweifeln. Ewald hat ja vorhin schon gesagt, dass wir im Gebetshaus hier mit tätig sind. Ich leite da eine Lobpreiszeit und war wirklich drauf und dran zu sagen, ich gebe das ab, weil wenn ich jetzt noch nicht mal mehr Gottes Gegenwart gerade erlebe und begreife und schon anfange, mir darüber Gedanken machen, was Gottes Gegenwart irgendwie symbolisch bedeuten kann, wie soll ich Menschen in Gottes Gegenwart führen? Ja, totale Verunsicherung, was auch deutlich macht, dass es echt auch oft ein Ringen ist, ne? Also ein Interessenkonflikt. Gott selbst, der es liebt, Wüstenzeiten zu gebrauchen, um uns zu schmücken und zu reinigen. Aber auch der Feind, der es liebt, uns zu verunsichern und in Verunsicherung zu halten, in Grübelgedanken zu halten, in Minderwert, in Scham. Und wo es immer wieder darum ging, auch wirklich zu gucken, worauf richte ich meinen Fokus? Und glaube ich Gott das, dass er es immer noch gut mit mir meint, dass er immer noch Pläne voller Hoffnung und voller Zukunft für mich hat? Und eine Sache, die mir geholfen hat in dieser Zeit, war wirklich, mich mit anderen auszutauschen und auch von anderen zu hören, dass sie gerade durch Herzensprozesse gehen. Podcasts zu hören, vielleicht auch auf YouTube habe ich manchmal mir von prophetischen Leuten was angehört, die das bestätigt haben, was Anna-Marie auch letzte Woche gesagt hat, dass dieses in die neue Zeit kommen bei ganz vielen Grad in Verbindung steht mit Herzensprozessen. Und das war tatsächlich was, was mich total ermutigt hat und wo ich immer mehr gemerkt habe, boah, diese Verunsicherung in mir wurde zu so einer heiligen Verunsicherung, wo ich immer mehr glauben konnte, dass Gott was vorhat mit mir durch diese Zeit, dass er wirklich Schätze bereithält, dass ich reifer und gestärkter aus dieser Zeit rausgehen kann, als ich mich gerade fühle. Gerne einmal die nächste Folie. Dieser Vers ist mir total wichtig geworden in dieser Zeit. Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und ihnen zu Herzen reden. So habe ich das erlebt, dass ich wirklich an so einem Ort war, so abhängig von Gott habe ich mich noch nie gefühlt. Also ich hatte so tief in mir dieses aus eigener Kraft kann ich wirklich gar nichts tun. Nichts. Und konnte immer mehr glauben, dass er mir zu Herzen reden will in dieser Zeit. Und so war es ein Prozess und ich würde sagen, ich bin noch nicht ganz durch und noch nicht ganz oben, sondern gefühlt, auch wenn sich das komisch anhört, ich bewerte gerade mein geistliches Leben eher in dieser Try-and-Error-Phase von Ausprobieren. Na, was ich gemerkt habe, ist, dass zum Beispiel in diesem Vers meine Gedanken und meine Pläne, meine Wege sind höher als deine Gedanken und deine Wege, dass da eine totale Vertrautheit reingekommen ist, dass ich den mittlerweile liebe und es so schön finde, dass Gott so viel größer, so viel erhabener ist, so viel geheimnisvoller, als wir das jemals uns vorstellen können. Und dass es immer diese Spannung ist zwischen er ist total groß und geheimnisvoll und er kommt uns total nah. Und ich glaube, das durfte ich in dieser Zeit immer mehr glauben lernen und auch immer mehr darauf vertrauen, dass sein Wohlgefallen wirklich auf mir ruht, auch da, wo ich ihn gerade nicht fühle. Also ein Stück weit unabhängiger von Gefühlen werden in meinem Glauben. Und da würde ich sagen, da bin ich wirklich immer noch sehr dabei, das zu lernen, was es wirklich heißt, aus Gnade zu leben. Also nicht mehr in dieses religiöse Denken zu kommen von nur wenn, dann. Ich merke, ich kann das jetzt mittlerweile schneller entlarven und das ist auch schon ganz gut. Aber boah, das ist echt doch ein Prozess, wirklich in so einen Lebensstil von Gnade reinzuwachsen und wirklich zu ruhen in Gottes Gnade. Ja, und so würde ich sagen, ist das gerade ein Ausprobieren, Try and Error. Bei mir ging es viel um Identität, wie ihr gemerkt habt, in diesem Prozess. Ich glaube, es kann auch Zeiten geben, bei anderen, da geht es vielleicht viel mehr um den momentanen Lebensstil, das Lebenstempo zu lernen, sich wirklich abzugrenzen, in Selbstfürsorge zu wachsen, mehr in Ruhe zu wandeln, sich das auch zuzutrauen, mal Nein sagen zu dürfen. Auch das können solche Zeiten sein, können, glaube ich, ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Aber eine Sache, die mir so wichtig ist und die ich auch heute so highlighten möchte, ist, dass ich glaube, dass Wüstenzeiten nicht immer nur Anfechtung sind, sondern dass sie wirklich ganz, ganz kostbare Zeiten sind und dass sie wichtig sind, dass wir geistlich wachsen können und reifer werden. Gerne einmal die nächste Folie. Genau. Das finde ich so wichtig. Ich lese das gleich nochmal vor, dass wir das immer bewusst haben in diesen Zeiten. Was ist die eigentliche Absicht Gottes in dem Ganzen? Weil seine Absicht ist ja nicht nur, uns einfach in eine schmerzhafte Zeit reinzuschicken und mal zu sagen, ja, jetzt sei mal ein bisschen traurig und sei mal ein bisschen verunsichert. Das tut dir ganz gut für deine Charakterschule. Sondern, dass seine Absicht dahinter total gut ist. Immer so ist, dass er uns in mehr Weite, in mehr Tiefe, in mehr Reife hineinführen will. Und dafür finde ich die Fortsetzung von dem Vers von eben so kostbar. Ne? Ich habe ja vorgelesen, darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie dort singen soll wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten auszog. Man darf als Hintergrund so ein bisschen wissen, das Volk war damals so ein bisschen untreu geworden, hat Gott nicht mehr so geliebt wie zuvor. Und Gott hat die ganze Zeit versucht, sein Volk wieder zurückzulieben und zu ringen. Es hat es ignoriert. Dann kamen ganz viele Gerichtsandrohungen von Gottes Seite. Und irgendwann dieser Wendepunkt und das wirkliche Offenbarmachen nochmal von seiner Absicht. Und dieses Tal Achor ist in Josua 7 schon mal beschrieben, ne, wo Achan mit seiner ganzen Familie gesteinigt wurde, weil er von Gott verbannte Dinge doch genommen hat und geplündert hat, war eigentlich verboten, dann wurde er gesteinigt. Und an diesem Punkt von Versagen, von Hoffnungslosigkeit, Tal Achor bedeutet übersetzt auch Tal, Unglückstal, Tal der Bedrängnis, Tal von Sorge und Unruhe. Dieses Tal soll zur Tür der Hoffnung werden. Ja, was bedeutet das übertragen auf unsere wunden Punkte, auf unser Versagen, auf unsere Enttäuschung, auf unseren Schmerz, den wir erlebt haben im Leben? Ich glaube total, dass Gott verwandeln kann und verwandeln will. Dass er so viel Gnade und so viel Auferstehungskraft hat, dass er jedes Tal der Tränen und jedes Tal von Hoffnungslosigkeit in eine Tür der Hoffnung verwandeln kann. Ja, und genau, das ist mir total wichtig. Und ich glaube, dass für diese Verwandlung es ganz oft vonnöten ist oder Gott das zumindest tut, dass all dieser Suff in uns, all dieser Schmerz, all diese Gedankengebäude, die noch da sind, dass er die wie nach oben holt, um einmal zu zeigen, wo sind denn die ganzen Wurzeln, die bearbeitet werden müssen. Und wenn diese Wurzeln nach oben kommen, dann kann das vielleicht wie folgt aussehen. Bitte einmal die nächste Folie. Das Schaubild habe ich ein bisschen geklaut von einer christlichen Psychotherapeutin, die auf der Weniger-Konferenz gesprochen hat, falls es jemand online gesehen hat vom Gebetshaus Augsburg zu Beginn des Jahres. Die hat gesagt, wir sind nicht alle so schöne runde Kreise, sondern wir haben halt so unsere Dellen abbekommen. Bei mir sieht das jetzt vielleicht ein bisschen aus wie so ein Seestern. Es sollen aber eigentlich einfach so Dellen sein. Das heißt, wir wurden in unserem Leben, in unseren Grundbedürfnissen frustriert. Psychologisch würde man sagen, wir haben das Bedürfnis danach, anerkannt zu sein, wichtig zu sein für andere, Lob zu bekommen. Das ist ein Grundbedürfnis. Wir haben das Grundbedürfnis nach Bindung, nach Beziehung, wirklich nah mit Menschen zu sein, auch mit Gott zu sein. Wir haben das Bedürfnis nach Kontrolle, nach Orientierung. Und wir haben das Bedürfnis nach Lust, das heißt nach einem lebendigen, bunten, erfüllten Leben. Und wir haben Lernerfahrungen in unserer Zeit. Wir machen Erfahrungen, die schmerzhaft sind und wo diese Bedürfnisse frustriert werden. Zum Beispiel auf der rechten Seite das Bedürfnis nach konstanter, bedingungsloser Liebe und Zuneigung, nach Bindung. Ja, wenn ich Erfahrung mache damit, dass ich nicht bedingungslos geliebt werde, dass ich mich vielleicht auch häufiger ungeliebt fühle, dass Menschen mich immer wieder abweisen, dass Liebe irgendwie willkürlich wirkt, dass Liebesentzug als Konsequenz kommt, dann kann so ein Gedanke in mir wachsen von, im Letzten bin ich doch nicht geliebt. Einhergehend mit einer starken Traurigkeit. Viele Erfahrungen, die wir früher machen, die verletzend für uns waren, gehen mit sehr starken Gefühlen einher. Das müssen wir wissen, weil die kommen später irgendwann im Leben dann immer wieder hochgeploppt, wenn diese wunden Punkte einmal getriggert werden, ausgelöst werden. Es kann auch sein, ganz unten, dass wir Kontrollverlusterfahrung machen, dass wir nicht geschützt sind irgendwie in unserem Leben, dass was Schlimmes passiert und in uns wächst der Gedanke, ich bin hilflos. Einhergehend mit großer Angst, mit Hilflosigkeit, Machtlosigkeit. Es kann zum Beispiel auch sein, dass ich total beschämende Erfahrungen mache, vorgeführt werde, keine Anerkennung bekomme und in mir wächst ein Gedanke von, ich bin eine Versagerin, einhergehend mit sehr viel Scham. Und wann immer später vielleicht Situationen kommen, wo wir schon ahnen, es könnte gleich peinlich werden und alle Augen könnten auf mich gerichtet sein, springt die Scham schon an. Ja, diese Dellen, diese wunden Punkte sind auch später noch wunde Punkte, die sehr leicht ausgelöst werden. Und ich habe einfach mal so ein paar ganz typische Prägungen, Glaubenssätze aufgeschrieben. Gern mal die nächste Folie. Die sind überhaupt nicht vollständig. Ihr dürft die gerne für euch vervollständigen. Aber einfach so ein bisschen, was können eigentlich so Lügengedanken in mir sein? Im Letzten bin ich doch nicht geliebt. Ich genüge nicht. Ich bin schwach und hilflos. Im Letzten bin ich nicht geschützt. Ich bin eine Last für andere. Ich bin ein Versager. Ich bin nicht gewollt, ich bin hässlich, ich bin dumm. Ich werde nicht gehört, nicht gesehen. Oder auch die Welt ist gefährlich. Mir kann jederzeit was Schlimmes passieren. Ich komme zu kurz und Gott will mir Gutes vorenthalten. Einfach als Beispiele, ne? All diese Lügengedanken in uns drin beziehen sich nicht nur auf andere Menschen, sondern können sich genauso auch auf Gott übertragen und beziehen. Ne? Im Letzten bin ich auch von dir, Gott, nicht geliebt und nicht wirklich geschützt. Mir ist das so wichtig, die rauszustellen, weil ich glaube, diese Gedanken können wie zu Autobahnen werden in unserem Gehirn. Wenn wir die immer wieder denken, nicht hinterfragen, nicht prüfen, dann wird das wie so eine fette Straße, die dann ganz automatisch läuft. Gerne nächste Folie. Psychologisch würden wir immer sagen, zuerst kommen die Gedanken und dann alles andere. Unsere Gedanken, unsere Interpretation von der Welt führen dazu, welche Gefühle und welche Verhaltensweisen wir ausüben oder welche Gefühle wir haben. Und diese Gedanken können wie zu so einer Brille werden, wie zu so einem Filter, mit dem ich alles Mögliche bewerte. Und deswegen ist es so wichtig, dahin zu gucken. Ja, stellt euch vor, ich hätte zum Beispiel diesen wunden Punkt, ich fühle mich nicht gesehen, ich bin nicht gesehen, wäre schon früh in Kindheit und Jugend, hätte ich oft Erfahrungen gemacht, die damit einhergegangen sind. Und ich habe diesen Lügengedanken in mir. Dann kann es sein, dass ich in der Gemeinde für Aufgaben nicht gefragt werde. Und das Erste, was in mir anspringt, ist, war ja auch klar, die wollen mich nicht dabei haben, die sehen mich nicht. Vielleicht war es so, dass mein Pastor gedacht hat, boah, Valeska hat schon so viel, die müssen wir jetzt nicht noch zusätzlich belasten oder was auch immer die sich gedacht haben. Aber meine erste Interpretation wäre, ja, Es war ja mal wieder klar, die haben mich nicht gesehen. Ja, es ist so wichtig, auf gedanklicher Ebene zu gucken, was sind unsere Gedanken, weil das sonst so schnell zu einem Filter wird für alles andere. Nächste Folie. Um diese wunden Punkte, auch diese Lügengedanken von im Letzten bin ich doch nicht geliebt, nicht so häufig spüren zu müssen, machen wir Menschen unterbewusst oft Folgendes. Wir bauen uns wie so eine Art Schutzstrategie. Wir nennen das auch Kompensationsstrategie. Also beispielsweise, wenn ich wirklich glaube, ich bin im Letzten nicht geliebt, kann es für mich, rechts unten, eine gute Kompensationsstrategie zu sein, zu versuchen, allen Erwartungen gerecht zu werden von anderen Leuten, weil dann fühle ich wenigstens für kurze Zeit, dass ich geliebt bin und dass die anderen mich loben. Problem ist, nur für kurze Zeit, letztendlich kommt da keine wirkliche Ruhe rein von ich bin im tiefsten Innern, weiß ich bin geliebt. Zweites Problem, es wird oft sehr anstrengend. Und drittes Problem, wenn ihr euch vorstellt, hier sind die anderen und hier bin ich und ich bin nur darauf ausgerichtet, was alle anderen Leute gerade spüren, was die für Bedürfnisse haben, was die für Erwartungen an mich haben und so, dann bin ich irgendwann so mit meinen inneren Scannern auf die anderen Leute ausgerichtet, dass ich überhaupt nicht mehr bei mir bin. Dass ich auch überhaupt nicht mehr weiß, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, meine Ziele, meine Wünsche. Wenn mich dann jemand fragt, was willst du eigentlich? Was machst du gerne? Dann weiß ich das nicht mehr. Und dann fällt es auch total schwer, eigene Grenzen aufzuzeigen, weil ich weiß ja gar nicht, wo meine Grenzen sind. Die spüre ich ja nicht mehr, weil ich nur auf andere ausgerichtet bin. Ja? Deswegen sind Kompensationsstrategien oder diese Schutzstrategien, die wir uns selber aneignen, manchmal so unvorteilhaft. Eine weitere Schutzstrategie zum Beispiel kann sein, alles runterzuschlucken und Konflikte zu vermeiden. Das ist kurzfristig angenehmer, weil keine Konflikte. Langfristig kann es dazu führen, dass sich Ärger in mir anhäuft, ich immer angespannter werde, vielleicht auch körperlich darauf reagiere und Konflikte nicht wirklich beigelegt werden, sondern nur kurzfristig. Was ich auch machen kann, ist eine Mauer zu meinen Gefühlen aufbauen und sagen, bah, Gefühle bedrohlich, will ich nicht fühlen. Das kann dazu führen, dass ich einerseits wirklich weniger fühle, auch in Beziehung, auch in der Beziehung zu Gott, irgendwie weniger Gefühle da sind, weil ich so Angst vor Gefühlen habe. Es kann auch dazu führen, dass wenn ich mir immer verbiete, eine Emotion, ein Gefühl zu fühlen, zum Beispiel ich darf keine Wut fühlen oder ich will keine Traurigkeit fühlen, dass dieses Gefühl dann irgendwann explodiert und stark in mir hochkommt. Wir können auch eine Mauer zu anderen aufbauen und sagen, ja, nicht so viel von mir preisgeben, weil wenn die mich wirklich kennenlernen, dann werden die mich wahrscheinlich doch nicht mögen. Deswegen gebe ich nicht so viel von mir preis oder bin misstrauisch anderen gegenüber. Und auch das führt dazu, dass wir nicht wirklich in Herz-zu-Herz-Beziehungen mit anderen reinkommen. Das einfach so als Ideen für mögliche Kompensations-, also Schutzstrategien, die wir uns aneignen, um selber unsere wunden Punkte zu bedecken. Typische Gedanken, die damit einhergehen können. Ich muss allen Erwartungen gerecht werden. Ich muss funktionieren. Ich muss alles richtig und perfekt machen. Und zwar auch im Glauben. Wenn ich die Dinge nicht in die Hand nehme, dann wird das nichts. Ich darf nicht zu viel von mir preisgeben oder ich muss Gefühle klein halten, denn Gefühle sind gefährlich. Ja. Also, nächste Folie gerne. Warum ist es so wichtig, die eigenen Prägungen und Denkmuster zu kennen? Warum ist es so wichtig, dass das alles einmal hochkommt? Einmal noch zusammenfassend. Ich glaube, es ist wichtig, weil dadurch dieser Automatismus durchbrochen wird. Ja, dass wir nicht mehr dieser Autobahn folgen in unserem Gehirn, die immer sagt, ja, das ist die Interpretation von der Umwelt, keiner sieht mich, sondern dass wir das wirklich entlarven, kurz Stopp machen und sagen, prüfen das mal. Ist das jetzt gerade wirklich so oder ist das einfach eine Lüge, die ich immer noch glaube? Weil wenn ich mir dieser Lügen immer bewusster werde, dann kann ich total leicht in die Buße reingehen, sagen, Gott, hier, ich glaube immer noch diese Lüge, ich möchte sie eintauschen gegen deine Wahrheit. Ja? Ich liebe diesen Vers aus Römer 12, Vers 2, wo es heißt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Also wir müssen das lernen, neu zu denken. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich glaube wirklich, dass wir dieses Neudenken lernen dürfen. Und Buße bedeutet ja nichts anderes. Das Wort Metanoia im Griechischen bedeutet nichts anderes, als wirklich umzudenken, neu denken zu lernen. Oder in einem Buch, was ich gerade gelesen habe, hat ein Theologe nochmal gesagt, es kann bedeuten, lasst euer Denken weit hinausgehen über das, was ihr bisher gedacht habt. Fand ich total schön. Lasst euer Denken weit über das hinausgehen, was ihr bisher gedacht habt. Wozu hilft es noch, die Denkmuster zu erkennen? Nicht nur für unser Denken, sondern auch für unser Verhalten, weil wir dann neue Verhaltensweisen eintrainieren können. Ja, wenn ich nicht immer denke, ich muss allen Erwartungen gerecht werden, weil sonst sind alle enttäuscht von mir, sondern ich denke, doch, ich darf auch mal Nein sagen. Ich darf auch andere enttäuschen. Dann kann ich lernen, auch mein Verhalten zu verändern und auch mal Nein zu sagen. Oder meine Gefühle anzugucken und mal ein bisschen mehr Gefühle zuzulassen. Und kann so meine Kompensationsstrategien, meine Schutzstrategien, die ich aufgebaut habe, immer mehr abbauen und Gott wirklich ranlassen an den Schmerz, dass er es wirklich heilt und dass ich in mehr Versöhntsein mit mir reinkomme, in Annahme wachsen darf, insgesamt vielleicht authentischer und geheilter und ganzherziger werde. Und wie ich am Anfang gesagt habe, das kann dazu helfen, dass es uns leichter fällt, in eine Herz-zu-Herz-Beziehung mit Gott zu kommen. Und auch in einer Herz-zu-Herz-Beziehung mit anderen zu wachsen. Und ich glaube, wir ahnen nicht, was das geistlich für Kraft hat, wenn wir wirklich Herz-zu-Herz mit anderen laufen. Wenn wir wirklich in Einheit laufen und wachsen und wie so eine Armee von geheilten Herzen werden. Was das für eine Kraft hat. Ja, in Johannes 17, Vers 21, das kennt ihr, steht, ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Je mehr wir lernen, wirklich in Einheit zu laufen und Herz zu Herz unterwegs zu sein, je mehr wird die Welt unseren Drei-Ein-Gott wiedergespiegelt sehen in uns und anfangen können zu glauben, dass Jesus Christus wirklich lebendig ist und Erlöser ist. Das glaube ich zutiefst. Eine ganz kurze Abschlussfolie noch als Ideen. Ehrlich gesagt wirklich nur ein Brainstorming von mir und ihr dürft das total gerne fortsetzen, auch als Gemeinde oder auch als Einzelne euch darüber Gedanken zu machen, was könnte uns helfen, auch in Gemeinden eine Kultur zu bauen, wo wir uns ermutigt fühlen, Herzensprozesse wirklich anzugehen und reinzugehen. Ehrlich gesagt glaube ich, dass ihr hier schon total weit seid und trotzdem habe ich einfach nochmal so ein paar Ideen aufgeschrieben. Ich glaube, dass wichtig ist, dass wir einander den Schmerz, der durch solche Zeiten entsteht, nicht direkt nehmen können. Sondern dass es auch ein Stück weit darum geht, auszuhalten. Also auch lange Durststrecken, Wüstenzeiten, Täler von Tränen wirklich gemeinsam auszuhalten. Von Einzelnen und auch in Gemeindeprozessen, wenn wir merken, boah, voll Verunsicherung, Corona verunsichert gerade alles. Gemeinsam das erstmal auszuhalten, dass das gerade irgendwie komisch ist, hilflos macht, verunsichernd ist. Nicht zu sehr ganz schnelle Lösungen anzuvisieren, sondern auszuhalten. Und ich glaube, dass es auch was ganz Tolles hat, in dieser Zeit ein Stück weit flexibel und anpassungsfähig zu werden, als Gemeinden, auch als Einzelne, nicht zu sehr am Alten festzuklammern, sondern gemeinsam immer wieder zu fragen, was ist denn das Neue? Gott, was ist denn das Neue? Und da, ich fand es so cool letztes Mal von Anna-Marie, was sie erzählt hat, dass die junge Generation wahrscheinlich die mit sein wird, die uns mit hineinführen wird in das Neue, die zuerst Erkenntnis und Offenbarung bekommt und die uns mit hineinführt in das. Das heißt aber auch, dass wir irgendwie noch, anscheinend noch nicht da sind und noch Fragezeichen aushalten müssen. Und ich frage mich das wirklich, ne? Wie können wir aktiv warten, auch so in Gemeinden irgendwie weiter wirklich aktiv sein und gleichzeitig zusammen in diesem Warteprozess, in diesem Ausharren auch bleiben und Fragezeichen aushalten lernen, bis es dann kommt. Verunsicherung und Zerbrochenheit nicht immer gleich negativ bewerten als was ganz Schlimmes, sondern annehmen lernen und als Möglichkeit sehen zu wachsen. Genau, ich hoffe, dass das heute so richtig deutlich geworden ist, dass ich das zutiefst glaube. Ich glaube, es ist cool, wenn wir zusammen gesunde Kommunikation eintrainieren, also vielleicht sogar auch besser darin werden zu sagen, boah, ich wollte dir nochmal ganz kurz sagen, gestern tut mir total leid, dass ich gestern so überreagiert habe. Das war echt ein Wunderpunkt, der da bei mir ausgelöst wurde. Das warst nicht du. Oder einfach zu lernen, ne? Mal Nein zu sagen, wie auch immer. Ich glaube, dass wir viel Barmherzigkeit brauchen für uns und für andere. Ich frage mich wirklich immer wieder, warum Gott es so liebt, Prozesse mit uns zu gehen. Ich bete immer noch dafür, dass er Dinge bei mir sehr schnell macht und schnell heilt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ganz vieles macht er über Prozesse. Auch wenn ich schon Wunder erlebt habe, wo es ganz schnell ging. Aber ich glaube, wir brauchen Barmherzigkeit mit uns in diesen Prozessen und auch damit, dass es lange brauchen darf, dass es Zeit brauchen darf. Und als allerletztes mit anderen teilen, was ihr gerade erlebt, was ihr gerade durchmacht. Weil ich glaube, dass Scham dann weichen muss. Jeder Gedanke von, ich bin die einzig Doofe, die gerade irgendwie durch solche Herzensprozesse geht und die sich so fühlt, als hätte Gott sie verlassen und alle anderen kriegen es gerade wunderbar hin. All sowas muss weichen, wenn wir anfangen, wirklich mehr zu teilen von unserem Herz, was gerade abgeht. Und ich glaube, dass dann der Feind einfach auch nicht mehr so viel Möglichkeit hat, uns zu beschämen und in Scham und Schuld reinzugehen und dass es totale Kraft hat. Und letztendlich glaube ich, dass wir wirklich, wenn wir durch Täler gegangen sind, dass wir füreinander zu Ermutigern werden können in genau dem, ja, durch die Täler, durch die wir mal gegangen sind, da erwächst wirklich einen Erbarmen, einen Trost, den wir geschenkt bekommen, dann für andere, die durch diese Täler bekommen. Das ist richtig kraftvoll. Und so möchte ich gerne zum Abschluss einfach einmal kurz mit euch, mit uns zusammen beten. Du kannst gerne noch die letzte Folie einmal zeigen mit dem schönen Satz zu Buße. Und dann wird Ewald gleich nach vorne kommen und nochmal die Segnungszeit einleiten. Dreieinhalb Gott, von ganzem Herzen danke ich dir, dass wir das wirklich glauben dürfen, dass du der bist, der verwandelt. Jedes Tal der Tränen kannst du verwandeln. Jede Asche in neuen Kopfschmuck verwandeln. Jedes Tal der Hoffnungslosigkeit in eine neue Tür der Hoffnung verwandeln. Jede Wüstenzeit gebrauchen, um uns noch mehr in Reife, in Weite, in Tiefe hineinzuführen und unser Herz fester zu machen in dir. Und ich bete dafür, dass du uns mutig machst, diese Herzensprozesse anzuschauen, anzugehen, Verunsicherung zuzulassen. Und dass du unsere Herzen mit der Gewissheit füllst in all dem, dass du immer für uns bist. Dass du immer Pläne voller Hoffnung und voller Zukunft für uns hast. Immer die Absicht hast, uns zu schmücken und reifen zu lassen. Jesus, vertiefe unseren Glauben in deine Auferstehungskraft, in deine Verwandlungskraft. Und schenk du uns eine Vision davon, wie deine Armee der geheilten Herzen aussehen kann. Amen.
Herzlichen Dank, liebe Valeska. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Herz spricht es total an. Wir haben gesungen.